NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Martina Gedeck liest die 7. von 10 Folgen aus dem Erzählband Der Fluss und das Meer von Natascha Wodin. Wir befinden uns in der 4. von 5 Geschichten, die den Titel Das Singen der Fische trägt und eine Reise nach Sri Lanka schildert, die die Ich-Erzählerin in jungen Jahren mit ihrem Freund Günther und dessen Schwester Marlies unternommen hat. Die Reise war überwältigend, aber zwiespältig. Immer wieder überrumpelte mich hier die Synchronizität von Schönheit und Leid, hörten wir gestern. Fast jeder Blick fiel auf das eine und das andere gleichzeitig. Beim anstrengenden Umherreisen auf der Insel haben sie einen ältlichen Zug genommen, der sie bergauf in die Höhen der Teeplantagen bringt. Von dort hat man einen offenen Blick ins Weite.
In Nuwara Eliye befanden wir uns über den Monsunwolken. Von hier oben sahen wir nur da und dort eine kleine grüne Insel, die Kuppen besonders hoher Hügel, die aus den Wolken herausragten wie aus einer riesigen Schüssel Milch. Über uns nur noch ein felsiger Steilhang, der World's End hieß. Die Luft hier oben war heiß und kalt zugleich. Wir erschauerten ständig, zogen unsere Jacken an und wieder aus. Am zweiten Tag hatten wir uns alle drei erkältet. Wir schluckten Aspirin aus unserer Reiseapotheke und versteckten uns in den Betten des Hotels The Hill Club. Es stammte noch aus der Kolonialzeit. Vor dem Haus ein Golfplatz, ein Pferderennplatz. In der Hotelhalle brannte ein Kamin. Im Restaurant konnte man Lammsteak und Kidney Pie bestellen. Es gab englisches Bier und Whisky. Offenbar wurden hier noch die Ess- und Trinkgewohnheiten der einstigen Herrscher zelebriert, für die Touristen und reiche Singalesen, die den Luxus alter Zeiten suchten. Wenn die Monsunwolken sich einmal für kurze Zeit lichteten, erschien unter uns das grüne Meer der Teepflanzen, das gesprenkelt war von den bunten Plastikhäuten, mit denen die tamilischen Teepflückerinnen sich gegen das ständige feuchte Rieseln der Luft schützten. Auf den Schildern, die zu den verschiedenen Plantagen deuteten, standen Namen wie Edinburgh, Macwoods, Rothschild und andere aus dem angelsächsischen Sprachraum. Im Jahr 1867 hatte der Schotte James Taylor die erste Teeplantage auf der Insel gegründet. Inzwischen war Sri Lanka zum wichtigsten Teelieferanten der Welt geworden. Über 1 Million Pflückerinnen arbeiteten auf den riesigen Plantagen, nach den Bettlern die Ärmsten auf der Insel, die noch unter denselben Bedingungen schufteten wie die Sklavinnen der Kolonialherren, 7 Tage die Woche im Akkord. Aber auch die Flinksten unter ihnen schienen nicht genug zu verdienen, um satt zu werden. Auch die jungen Frauen sahen schon wie Greisinnen aus, mit großen, kranken Augen in den eingefallenen, von der ewigen Feuchtigkeit ausgewaschenen Gesichtern. Sie hausten mit ihren Familien in dunklen Bretterverschlägen mitten im Tee, auf nackten, lehmigen Böden, wo sie auf den Plastikplanen schliefen, in die sie sich tagsüber während der Arbeit hüllten. Ihre Eltern und Großeltern waren Teekulis gewesen. Ihre hungrigen Töchter wuchsen zur nächsten Generation spottbilliger Pflückmaschinen heran. Als Kind hatte ich geglaubt, das Elend meiner Eltern sei eine Ausnahme, ein Versehen, in das ich hineingeboren war. Ich hatte geglaubt, ich müsste nur die wirkliche Welt erreichen, in der alles so eingerichtet war, dass einem nichts passieren konnte, weil jeder, der es brauchte, ein Recht auf Hilfe besaß. Hilfe als natürliches Lebensrecht. Ich hatte verwunderlich lange in diesem Kinderglauben gelebt. Der Verlust dieses Glaubens war es, vor dem ich mich so gefürchtet hatte, als ich beschloss, auf die Reise zu gehen. Dieser Glaube war mir hier schon am ersten Tag abhanden gekommen. Der Augenblick des bösen Erwachens war der Blick auf den ersten Bettler in Colombo, der, wie ich sofort gewusst hatte, für Zahllose stand. Schlagartig war mir klar geworden, dass ich von Anfang an in der ganz normalen, alltäglichen Welt gelebt hatte, in der es unzählige gab, nach deren Leben kein Hahn krähte. Aber ich hatte erst diese Reise machen müssen, um das zu erfahren, um in den Stand des Wissens zu gelangen, in dem sich alle anderen seit jeher zu befinden schienen. Alle hatten immer gewusst, nur ich allein hatte nicht gewusst. Was alles noch gab es, wovon ich nichts wusste? Ich sah in die Gesichter von Günther und Marlies, aber ihre Gesichter sagten mir nichts. Sie zeigten mir nur das Geheimnis des selbstverständlichen Wissens, des Allerweltwissens, das ich nicht besaß. Unsere letzte Station war Kandy, eine Stadt mitten im Dschungel. Wir wohnten in einem Haus am Mahaweli Ganga, dem größten Fluss der Insel. Das Haus war von einem Garten umgeben, obwohl das, was man hier Garten nannte, nur ein privates Stück Dschungel war, in dem zwischen den Palmen Bananenstauden wuchsen, Pfeffer- und Zimtbäume, Orchideen, Vanillepflanzen, Mangobüsche, Stinkfrüchte, deren Geruch dem Namen alle Ehre machte. Den weiblichen Haushaltsvorstand bildeten drei Schwestern, Aka, Nangi und Chuti, die singalesischen Bezeichnungen für älteste, mittlere und jüngste Schwester. Sie waren Waisen. Ihre Eltern waren vor 2 Jahren fast gleichzeitig an dem verbreiteten Dengue-Fieber gestorben. Außer den Schwestern gab es im Haus Pushpa, ein 12-jähriges tamilisches Kind, das den Haushalt versorgte, täglich 2-mal die gefliesten Böden wischte, um das Haus vor ansteckenden Krankheiten zu schützen. Aka, Nangi und Chuti, selbst fast noch Kinder, betasteten ehrfürchtig unsere helle Haut. Sie bestrichen ihre eigene mit Mehl, um den Weißen ähnlicher zu werden, pflegten ihr Haar mit Palmöl, sodass es auf ihren Köpfen glänzte wie schwarzer Lack. Sie sagten, dass sie Buddha liebten und danach strebten, das Nirvana zu erlangen. Sie warteten alle drei auf ihre Verheiratung, die ihr ältester Bruder, Herr über eine Reismühle und eine Tankstelle, arrangieren musste. Das Haus war ständig belagert von Familienmitgliedern, die kamen und gingen. Sobald wir in unserem Zimmer verschwanden, um zu schlafen, reihten sich an der Wand gegenüber mehrere unbegreifliche männliche Gestalten auf. Sie kamen einfach herein, ließen sich mit überkreuzten Beinen an der gegenüberliegenden Wand auf dem Boden nieder und starrten uns stumm, mit unverwandtem Lächeln an. Wenn wir morgens aufwachten, hatte unbemerkt von uns ein Schichtwechsel stattgefunden. Die Männer waren verschwunden. An ihrer Stelle stand Aka in einem ihrer prächtigen Saris vor uns. Auf dem Tablett, das sie in Händen trug, eine Kanne und 3 Trinkschalen. Sie strahlte uns an. »Do you want tea?« Tag und Nacht dröhnten die reißenden, ockergelben Fluten des Mahaweli Ganga. Die Fenster waren verschmiert von einem öligen Film. Die bisher stärksten Monsungewitter stürzten vom Himmel und hüllten alles in einen kochenden Brodem. Ständig krachten Schüsse. Der älteste Bruder der Schwestern schoss aus dem Fenster auf Schlangen, von denen es im Garten nur so wimmelte. Auf der Veranda schlief jede Nacht ein Bettler. Wenn wir im Dunkeln von einem Spaziergang zurückkamen, lag er immer auf dem gefliesten Fußboden, zusammengerollt an der Wand unter dem Vordach, das ihn vor den unberechenbaren Regengüssen schützte. Niemand verjagte ihn. Er schien hier so etwas wie Gewohnheitsrecht zu besitzen. Vielleicht war er glücklicher Nutznießer eines stillschweigenden Übereinkommens, eine Art Barmherzigkeitsverpflichtung, die die Besitzenden hier gegenüber den Besitzlosen übernommen hatten. Vielleicht war es auch so etwas wie Ablasshandel, ein Tribut an das Karma für ihr nächstes Leben. Während wir auf der schattigen, von Orchideen umrankten Terrasse frühstückten, wusch Pushpa Geschirr am Spülstein draußen im Garten. Ihre Hände kreisten mechanisch über die Teller unter dem kalten Wasserstrahl. Dabei sah sie mit scheuen Augen zu uns herüber. Für sie waren wir genauso rätselhafte Wesen wie sie für uns. Ein Kind, von dem wir nur wussten, dass es nicht spielen, nicht zur Schule gehen durfte, sondern vielleicht weit entfernt von seinen Eltern bei einem Reismühlen- und Tankstellenbesitzer arbeiten musste, um nicht zu verhungern. In meiner Teeschale auf dem Tisch zappelte eine Fliege. Mit panischen Bewegungen versuchte sie, dem tödlichen Meer zu entkommen, in das sie geraten war. Ich wollte meine Hand ausstrecken und sie herausfischen, aber es gelang mir nicht. Gelähmt, wie hypnotisiert, beobachtete ich ihren Todeskampf. Es stand in meiner Macht, die Fliege zu retten oder sterben zu lassen. Ich war der Gott der Fliege, aber ich konnte nichts tun. Genauso wenig wie der Gott der Menschen, der uns zappeln sah in dem tödlichen Meer, in dem auch wir alle gefangen waren. Warum sah er zu und tat nichts? Weil auch Gott gelähmt war? Eines Tages wurde Günther plötzlich krank. Er hatte kein anderes Symptom als hohes Fieber, das auf fast 40 stieg und nicht mehr zurückging. Ein Telefon hatten die Schwestern nicht, aber ihre Urwaldtrommeln, über die sie einen Arzt herbeiriefen. Er untersuchte Günther, schaute in seine Augen, klopfte da und dort an seinen Körper. Dann zuckte er mit den Schultern und fragte, ob wir Aspirin dabei hätten. In Colombo sei es im Moment schwer zu bekommen. Günther solle täglich 6 Tabletten einnehmen, 2 morgens, 2 mittags, 2 abends. Tags darauf bekam auch Marlies hohes Fieber. Ihr rechtes Bein war flammend rot geworden und auf den doppelten Umfang angeschwollen. Wieder wurde der Arzt herbeigerufen. Er kam ein zweites Mal und diagnostizierte bei Marlies einen Schlangenbiss. Wir hatten die 3 entzündeten, nässenden Punkte an ihrer Wade für Insektenstiche gehalten, denn sie hatte gar nicht bemerkt, wie sie zweifellos im Garten des Hauses von einer Schlange gebissen worden war. Auch ihr empfahl der Arzt, 6 Aspirintabletten am Tag einzunehmen. Zum Glück hatten wir davon eine Großpackung dabei, die allerdings schon zur Hälfte leer war, weil wir damit bereits unsere Erkältung in Nuvara Elie kuriert hatten. Der Rest des deutschen Aspirins war unsere einzige Hoffnung. Bereits am 3. Tag stellte sich bei Günther eine allergische Reaktion auf das Mittel ein. Seine geschwollenen Hände juckten ununterbrochen. Nachts wimmerte er im Schlaf. Der Grund für das Fieber, das sank und immer wieder anstieg, blieb rätselhaft. Hatte ihn womöglich das Dengue-Fieber überfallen, an dem die Eltern der Schwestern vor 2 Jahren gestorben waren? Marlies lag mit Schüttelfrost auf der 2. Liege. Die Schwestern machten ihr Umschläge mit irgendeinem wundertätigen Pflanzenextrakt. Bisher war ich die Kranke gewesen, mit der es nur Schwierigkeiten gegeben, die Günther und Marlies mit ihren ständigen Empfindlichkeiten und Wehleidigkeiten die Reise verdorben hatte. Jetzt erfüllte ich die Rolle der Pflegerin. Auf der offenen Feuerstelle im Garten kochte ich englische Instantsuppen, verabreichte Günther auf gut Glück eines der antibiotischen Breitbandpräparate aus unserer Privatapotheke, machte Wadenwickel, wechselte die durchgeschwitzte Bettwäsche und überlegte, wie es weitergehen sollte, sobald das mitgebrachte Aspirin verbraucht war. Ich war sicher, Günther und Marlies würden sterben. Ich war sicher, dass darin das von mir vorhergesehene, katastrophale Ende unserer Reise bestehen würde. Am Vorabend des Perahera, eines der ältesten buddhistischen Feste Asiens, schien sich der Himmel tiefer über den Dschungel zu senken als sonst. Unter den verlöschenden Flammen der Sonne kreisten zahllose schwarze Vögel mit ohrenbetäubendem Geschrei. Günther war wieder gesund geworden. Auf genauso plötzliche und rätselhafte Weise, wie er erkrankt war. Und auch Marlies Körper hatte den Kampf gegen das Schlangengift gewonnen. Ein unverhofftes Wunder, an das ich noch nicht zu glauben wagte. Wir fuhren mit dem Bus in die Innenstadt. Abertausende von Pilgern aus ganz Asien waren zum Fest angereist und besetzten die Straßen wie Heuschreckenschwärme, hausten unter bunten Regenschirmen auf dem Pflaster, das bedeckt war von der roten Spucke der betelkauenden Männer. Als der Vollmond am Himmel erschien, kamen die Elefanten. Der größte und am prächtigsten geschmückte trug auf dem Rücken in einem goldenen Schrein den heiligen Zahn Buddhas. Eine archaische Prozession aus 80 Elefanten, zahllosen Trommlern, Fackelträgern, Tänzern wälzte sich durch die Straßen unter einem Mond, der mich an den riesigen kupferfarbenen Gong erinnerte, der einst beim Klang des Wortes Ceylon vor meinem inneren Auge erschienen war. Auf einmal bemerkte ich, dass Günther und Marlies nicht mehr da waren, dass wir uns verloren hatten. Ich war allein in dem undurchdringlichen Gedränge, in einem Leiberbrei ohne Anfang und Ende. Die Angst meines ganzen Lebens stürzte sich in diesen Augenblick. Ich war allein, so allein wie noch nie, in einer grenzenlosen, unentrinnbaren Fremde. Jetzt saugte der Dschungel mich wirklich in sich ein. Zu guter Letzt war ich doch noch in seinen unersättlichen Schlund geraten und wurde verschluckt. In meinen Ohren das anschwellende Ächzen, Keuchen und Stampfen des riesigen grünen Tiers, des schwarzen Lochs in der Mitte der Welt. Ich wusste nicht, wie lange es dauerte, bis ich, halb ohnmächtig und fast schon aufgeweicht im Schweiß der fremden Körper, die hellen Köpfe von Günther und Marlies in der Menge entdeckte. Es war unser letzter Abend in Sri Lanka. Am nächsten Tag brachte uns ein Bus wieder nach Colombo, wo wir vor fast 2 Monaten angekommen waren. Am Flughafen erfuhren wir, dass unsere Plätze in der Maschine nach Zürich verfallen waren. Wir hätten unsere Flüge 10 Tage vor der Abreise bestätigen lassen müssen. Jetzt waren die Plätze vergeben. Alles Verhandeln half nichts. Nicht nur die Maschine der Singapore Airlines war ausgebucht, auch alle anderen Airlines via Europa hatten keine freien Plätze mehr. Frühestens in 10 Tagen konnten wir fliegen. Ich unterdrückte ein irres inneres Gelächter. Ich hatte tatsächlich geglaubt, wir würden heute ganz einfach in ein Flugzeug steigen und in 19 Stunden wieder zu Hause sein. Auf der Fahrt zum Flughafen hatte ich sogar mit Wehmut auf die letzten Bilder der Insel geblickt. Leb wohl, Slon, hatte ich gedacht. Leb wohl für immer, Inselelefant. Obwohl ich doch von Anfang an gewusst hatte, dass es eine Reise ohne Wiederkehr war. Wir mieteten uns für 10 Tage in einem leeren Hotel an irgendeinem sang- und klanglosen Strand in der Nähe von Colombo ein. Natürlich war es ein weißer Strand mit Palmen. Natürlich blühten auch hier die Orchideen. Die gleichen dramatischen Sonnenuntergänge, die gleiche schleimige Luft, das ewig gleiche Grün. Der Anblick der Bettler, die natürlich auch vor diesem Hotel in den Mülltonnen wühlten oder irgendwo herumlagen, als wären sie selbst schon Abfall, war mir gleichgültig geworden. Ich war abgestumpft und ich konnte diese Menschen nicht mehr von Deutschland aus sehen. Deutschland gab es nicht mehr. Ich würde nie mehr zurückkehren können in die Sicherheit meines einstigen Lebens, würde nie mehr an die Sicherheit glauben können. Dieser naive Glaube war für immer verwirkt. Es spielte auch keine Rolle, dass ich 10 Tage später tatsächlich im Flugzeug saß und wieder auf die stehenden Wellen des Indischen Ozeans hinabblickte, deren Bewegung sich in der Zeit aufgelöst hatte. Ich war nicht am Ende. Ich war erst am Anfang der Reise. Jener Reise um die Welt, auf der es, wenn sie einmal begonnen hatte, kein Zurück mehr gab. Das Singen der Fische hatten wir in den Vollmondnächten von Batticaloa nicht gehört. Es war still geblieben. Die Fische hatten geschwiegen auf dem Planeten Wasser. Les Sables d'Olonne. Das heruntergekommene Winzergehöft aus dem 17. Jahrhundert gehört Städtern. Nach der Sanierung sollte es der Familie als Zweitwohnung auf dem Land dienen, später als Alterswohnsitz. Ein bekanntes Modell, das aber in diesem Fall an der Trennung des Paares gescheitert ist. Man hat die begonnenen Renovierungsarbeiten auf halbem Weg abgebrochen und das Projekt auf Eis gelegt. Inzwischen steht das Haus seit 4 Jahren leer. Eigentlich sei es unbewohnbar, hatte die Besitzerin mir am Telefon gesagt, eine Baustelle. Aber Wasser und Strom seien vorhanden und wenn mir der chaotische Zustand des Hauses nichts ausmachen würde, könne ich für 10 Mark pro Tag den ganzen Sommer und Herbst darin wohnen. So lange jedenfalls, wie ich es ohne Heizung aushalten würde. Das pfälzische Winzerdorf, an dessen Rand sich das Gehöft befindet, liegt inmitten von Weinfeldern nahe der französischen Grenze und ist bekannt für die südliche Pracht seiner Innenhöfe, deren Gestaltung an die französische und spanische Innenhofkultur erinnert. In großen Pflanzkübeln wachsen in diesen gepflasterten Freiluftwohnzimmern Feigenbäume, Kakteen, Oleanderbüsche, Trompetenblumen, Stockrosen, Malvenstauden und andere Blumen und Sträucher. Die großen schweren Rundbogentore, durch die früher der Wein auf Pferdefuhrwerken eingefahren wurde, stehen meist offen und laden zu Weinproben des jeweiligen Winzers ein. Man kann im Schatten unter einer malerischen Weinpergola sitzen und sich kostenlos betrinken. Die schmale Gasse, an deren Ende das von den Städtern erworbene Anwesen verfällt, heißt Friedhofsgasse, weil sie zum Friedhof führt und danach in den Weinbergen versandet. Vom Friedhof trennt mich in meiner Behausung nur ein moderner, aber bereits unansehnlich gewordener Flachbau – offenbar ein Ausstellungsraum, hinter dessen großflächiger Scheibe irgendein rätselhaftes Gerät zu sehen ist, das mich an ein mutiertes Rieseninsekt erinnert. Vermutlich eine Landwirtschaftsmaschine, die hier schon seit langer Zeit zu stehen scheint, in vergeblicher Erwartung eines Interessenten, der sie auf ihrem verlorenen Posten besichtigen käme. Der Friedhof ist für die Toten des Ortes offenbar zu klein geworden. Er wächst nach hinten über seine Grenze hinaus, in die offene Landschaft, in das grüne Meer der Weinfelder. Eine verwischte Grenze zwischen den Lebenden und den Toten. Diejenigen, die keinen Platz mehr auf dem für sie bestimmten Areal gefunden haben, kommen mir vor wie Erlöste, die der Friedhofsordnung entronnen sind in die Freiheit. Mir scheint, sie würden in den Armen des Weins schlafen, eingewiegt vom leisen Gesang des Windes, der über die grüne, bis zum Horizont reichende Dünung streicht. Ein Wind, in dem ich manchmal schon den Geruch des französischen Atlantiks zu spüren meine, den Geruch von Les Sables d'Olonne. Nicht erst auf dem Friedhof, schon in der Friedhofsgasse herrscht Grabesstille. Es ist nur so etwas wie ein kurzer, steinerner Korridor, der Blinddarm des Ortes, wo es immer kühl und schattig ist, weil zu keiner Tageszeit ein Lichtstrahl in den schmalen Durchgang fällt. Zu jeder Seite der Gasse stehen nur 5 oder 6 Häuser, die sich gegenseitig stumm ansehen, nicht viel mehr als 2 Armlängen voneinander entfernt, sodass man sich durch die Fenster die Hand reichen könnte. Nach außen unterscheidet sich das Haus der Städter nicht von den anderen. Ein neuer, ockergelber Anstrich, die gleichen kleinen, verstaubten Fenster, das gleiche, abweisend geschlossene Eingangstor. Der einzige Unterschied besteht in einer verschwenderisch blühenden Glycinie vor dem Haus. Die Gasse ist erfüllt von dem süßen Duft der dicht wachsenden, blassblauen Blütentrauben, die in anmutigen Kaskaden von dem hohen Torbogen herabfließen. In diesem Haus habe ich mich versteckt. Hier warte ich auf das Wunder, auf das ich schon so lange warte. Wobei es schon ein kleines Wunder für mich ist, dass ich bis zu diesem südpfälzischen Winzerdorf gekommen bin. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zum letzten Mal eine Strecke von mehr als 300 Kilometern mit dem Auto gefahren bin, und das auf der Autobahn, die in meiner Panikskala die höchste Punktzahl hat. Dass ich das geschafft habe, verdanke ich nur den kleinen gelben Tabletten, von denen ich vor dem Losfahren 3 Stück hinuntergespült habe. Diese Tabletten wirken wie Dämmstoff, der sich zwischen mir und der Außenwelt ausbreitet und später, wenn die Wirkung vorbei ist, Erinnerungslücken hinterlässt. Am liebsten sitze ich draußen im Hof, auf der verwitterten Holzbank neben der Haustür, auf der sicher schon die einstigen Winzer gesessen haben. Jetzt ist das Gehöft eine Ruine, in der nur noch Schwalben wohnen. Ich komme mir vor wie in einer Zeit nach den Menschen, die ausgestorben oder vor etwas geflohen sind. In ihren einstigen Behausungen haben sich die Schwalben ihr Reich errichtet. Überall im Gebälk kleben ihre Nester, eins am anderen, eine ganze Schwalbenstadt. Eine eigene, in sich geschlossene Welt, in der die Gattung Mensch nur in meiner Person vorkommt, sodass ich mich höchst unerwünscht fühle, obwohl die Schwalben keine Notiz von mir zu nehmen scheinen, sondern unermüdlich mit Nahrungsbeschaffung beschäftigt sind. Den ganzen Tag schießen sie hin und her, überfliegen mit blitzschnellem Flügelschlag die Mauer des Hofes und kommen mit einem zappelnden Insekt im Schnabel zurück, um ihre Jungen damit zu füttern, die mit infernalischem Geschrei ihre nackten Hälse aus den Nestern recken. Für mich ist das verfallene Gehöft mit seinem uneinsehbaren Innenhof ein unverhoffter Glücksfall. Ich, die ich seit Jahren eingesperrt bin, nur noch ein Leben zwischen Wänden kenne, kann zum ersten Mal im Freien wohnen, ohne gesehen zu werden. Der Hof ist ein großes Wohnzimmer ohne Dach, ein Versteck unter offenem Himmel, über den nur hin und wieder ein weit entferntes, in der Sonne blitzendes Flugzeug seinen Kondensstreifen zieht. Um wirklich unsichtbar zu sein, habe ich die Ritzen in dem alten Holztor mit Zeitungen verstopft und mit wasserdichtem Klebeband isoliert. Ja, das ist meine größte Angst, dass ich gesehen werde. Obwohl ich weiß, dass fremde Menschen mich genauso wenig beachten wie die Schwalben, dass ich für sie nur eine zufällige Passantin bin, dass nichts an mir ist, was besondere Aufmerksamkeit verdienen würde. Mir geschieht das alles wider besseres Wissen, das ist mein tägliches Fiasko, die Demütigung, die mir ständig widerfährt. Mein Wissen, meine Ratio sind völlig machtlos gegen meine sinnlose, abwegige Angst. Es begann während einer Urlaubsreise an die französische Atlantikküste. Wir waren am frühen Morgen losgefahren und hatten gehofft, unser Ziel am selben Tag erreichen zu können, aber irgendwann mussten wir einsehen, dass das nicht zu schaffen war, obwohl wir uns mehrmals am Steuer abgewechselt hatten und fast ohne Pause durchgefahren waren. Es herrschte Hochsaison. In mehreren Hotels hatte man uns bereits abgewiesen. Irgendwann tauchte wieder einmal die rote Leuchtschrift Auberge auf, in der Dunkelheit eines sang- und klanglosen französischen Bergdorfes. Ich blieb im Auto sitzen, Simon stieg aus, um die Lage zu sondieren. In der geöffneten, erleuchteten Hoteltür baumelten die Schnüre eines bunten Perlenvorhangs. Ich erinnere mich genau, wie Simon sie mit seinem Körper zerteilte und verschwand. Es war das finale Bild des Lebens, das ich bis zu diesem Moment geführt hatte. Draußen hatte es bis vor kurzem stark geregnet. Die nassen Pflastersteine auf dem Dorfplatz glänzten im Laternenlicht. Ein paar ältere Männer, wahrscheinlich Bauern, standen auf dem Platz und rauchten schweigend. Und plötzlich, ohne jede Ankündigung und ohne jeden für mich erkennbaren Grund, war der Gedanke in mich gefahren, dass ich eine Gefahr für das Dorf war. Dass ich die ahnungslosen Männer vor mir warnen musste. Dass sie die Glocken läuten, die Schlafenden wecken mussten, damit sie mich jagten, vertrieben, bevor ich Unheil über ihr Dorf brächte. Ich selbst konnte es nicht verhindern. Es stand nicht in meiner Macht. Andere mussten es für mich tun. Sie mussten mich unschädlich machen. Ich verstand nicht, dass die rauchenden Männer auf dem Platz das nicht verstanden, dass sie nichts gegen mich unternahmen. Ich war drauf und dran, aus dem Auto zu springen, zu schreien. Da kam Simon zurück, in seinem mir vertrauten, grün-weiß gestreiften Lieblingshemd, das ich schon so oft in die Waschmaschine gesteckt hatte, und alles war vorbei. Ein Spuk. Irgendein abstruses, nächtliches Hirngespinst, das meiner Übermüdung geschuldet war. Wir hatten in dem Hotel tatsächlich noch ein Zimmer bekommen. Deutlich erinnere ich mich an die unruhige Nacht auf dem großen, schaukelnden Eisenbett mit den ausgeleierten Sprungfedern. Am nächsten Tag erreichten wir bei strahlendem Wetter Les Sables d'Olonne, wo wir ein abseits gelegenes Ferienhäuschen bezogen, das in einem kleinen Kiefernwald hinter den Dünen lag. Tag und Nacht hörte man das betäubende Dröhnen des Ozeans. Die Luft über den Dünen flimmerte in der Mittagshitze. Sie schien sich zu verflüssigen, zu verdichten. Man ahnte in ihr bereits das Trugbild, die Fata Morgana. Das ist meine letzte Erinnerung an das Meer, an dem ich seit damals nie wieder gewesen bin. Seit damals war ich überhaupt nirgends mehr. Fast wären wir nicht mehr nach Hause gekommen, weil es mir auf einmal unmöglich schien, die Grenzkontrolle zu passieren. Ich hatte Angst vor dem Beamten, der in meinen Pass schauen und die in mir erkennen würde, die Männer auf dem nächtlichen Dorfplatz und alle anderen danach nicht erkannt hatten. Etwa eine Stunde versteckte ich mich in anhaltender Panik im Gebüsch am Rand des Grenzübergangs. Simon stand völlig konsterniert daneben und verstand nicht, was los war. Noch nie zuvor hatte ich mich so nach zu Hause gesehnt. Es war das rettende Ufer, der Ort, an dem mich mein altes Leben erwartete. Aber es stellte sich heraus, dass ich kein Zuhause mehr hatte. In meiner gemeinsamen Wohnung mit Simon starrte mich alles fremd und feindselig an. Mein Schreibtisch, meine Wörterbücher, das Geschirr in der Küche, mein Bett. Das alles gehörte einer Person, die ich nicht mehr kannte, die mir seltsam bedrohlich erschien. Und es war, als hätte ich mit der Verbindung zu ihr auch die Verbindung zu meinem Körper verloren. Er gehorchte mir nicht mehr. Sobald ich beim Gehen ans Gehen dachte, wussten meine Füße zwischen zwei Schritten plötzlich nicht mehr weiter. Wenn ich beim Schlucken ans Schlucken dachte, blieb mir der Bissen im Hals stecken. Wenn ich beim Atmen ans Atmen dachte, begann ich zu hyperventilieren und suchte panisch nach Ablenkung, um nicht zu ersticken. Nach und nach versagte meine gesamte Automatik. Allein wagte ich mich inzwischen nicht mehr auf die Straße. Nach mehrfachen vergeblichen Anläufen suchte ich schließlich in Simons Begleitung einen Arzt auf und ließ mich untersuchen. Um irgendeinen Grund für meinen Besuch anzugeben, klagte ich über Übelkeit und Schwindel, in der Hoffnung, der Arzt würde irgendeine harmlose Ursache für das Unerklärliche finden. Aber außer erhöhtem Blutdruck und beschleunigtem Puls konnte er nichts feststellen und überwies mich in ein Krankenhaus, wo ich mich mal gründlich durchchecken lassen sollte.
Martina Gedeck mit der 7. Folge aus dem Erzählband von Natascha Wodin, Der Fluss und das Meer. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emilie Seidel. Bei der Deutschen Bahn hat ein weiterer Streik begonnen. Der Konzern scheiterte vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main mit einem Eilantrag gegen den Ausstand der Lokführergewerkschaft GDL. Aus Frankfurt, Ursula Mayer.
Die Richterin sagte zur Begründung, der Ausstand sei nicht unverhältnismäßig. Genau das aber hatte die Bahn vor Gericht gesagt. Und zwar deshalb, weil die GDL den Ausstand mit einem Vorlauf von nur 22 Stunden angekündigt habe. Bahnvertreter W. hat schon angekündigt, in die nächste Instanz zu ziehen. Die Lokführergewerkschaft GDL dagegen begrüßte das Urteil. Der Bundesvorsitzende Weselski sagte, man fühle sich bestätigt. Die Streiks seien geeignet, um die berechtigten Forderungen der Gewerkschaft weiter zu verfolgen. Beim Landesarbeitsgericht hofft die GDL nun auch auf einen Erfolg. Eine Kernforderung der GDL im aktuellen Tarifkonflikt ist, die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von derzeit 38 auf 35 Stunden zu